Genau, heute geht es um das Thema Sündenvergebung, das ich ausgesucht habe aus dem Matthäusevangelium 9, die Verse 1 bis 8. Und er stieg in ein Boot, fuhr über den See und kam in seine Vaterstadt. Da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Sei getrost, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Da dachten einige der Schriftgelehrten bei sich: Der lästert. Jesus, der sie durchschaute, sprach: Was sind ihr Böses? Was ist leichter? Zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zum Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der stand auf und ging nach Hause. Als die Leute das sahen, erschraken sie und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Jesus lehrt das Wort Gottes in diesem Haus, in dem er war. Der Auftrag, den er hatte, war, die frohe Botschaft, das Evangelium zu verkünden. Das lesen wir in Markus 1,38, wo es heißt: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Weiler, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Die Heilung fand in der eigenen Stadt von Jesus statt. Es kamen viele Menschen aus der Umgebung dazu und natürlich auch viele Schriftgelehrte und Pharisäer, um diese neue Lehre dieses Jesus zu überwachen. Während Jesus in diesem Haus lehrte und sich das ganze Volk versammelte und sich dicht um das Haus drängte, kamen vier Männer, die ebenfalls etwas von diesem Jesus Christus wollten. Gemeinsam trugen sie auf einem Bett, also nicht wie heute das Bett mit Lattenrost und großer Matratze, sondern einer dünnen Matte, trugen sie einen fünften Mann. Auf einer Trage, da dieser Mann schon lange gelähmt war. Wir wissen nicht wie lange, aber wahrscheinlich schon sehr lange. Vielleicht schon sein ganzes Leben lang. Wohl kamen sie deswegen später dazu, weil sie eben nicht so schnell waren, weil sie diesen fünften Mann noch tragen mussten. Aber sie wollten, dass dieser Jesus auch ihren Freund heilt. Sie gingen davon aus, dass er das kann, dass er das macht, für ihren Freund. Sie gingen so weit, weil sie keinen Platz hatten und nicht zu Jesus kamen, gingen sie so weit, dass sie auf das Dach stiegen. Das heißt, sie gingen über die Außentreppe auf das Dach und begannen, das Dach abzudecken. Nicht so, wie heute ein Haus ist mit Ziegel und noch sonst Verputz, sondern mit Lehm und mit Stroh. Und das war wahrscheinlich auch ein ziemlicher Aufwand für die vier Personen, die schon ihren Freund mitgebracht hatten, das ganze Haus abzudecken. Aber sie machten es, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Der ganze Unmut, dass ein Hausdach abgedeckt wird, hielt sie nicht von dieser Aktion ab, zu Jesus durchzudringen. Wer diese Aktion beobachten konnte, wird sich seine Gedanken gemacht haben über die Motive der vier Männer. Doch Jesus wusste genau, was ihnen vorging. Er sah den Glauben dieser fünf Männer, dass Jesus ihn, den Gelähmten, wieder gehend machen kann und ihren Willen, zu ihm zu kommen. Alle drei Evangelisten betonen, dass Jesus den Glauben der Menschen sieht. Der Glaube blieb nicht unbeantwortet. Jesus sprach ein Wort von großer Tragweite: Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus spricht hier vom Kind oder mein Sohn, je nach Evangeliumstext. Und sei getrost. Hier spricht Jesus dem Gelähmten den Trost zu, dass dieser sich nicht zu fürchten brauche. eine Art, wie der himmlische Vater zu seinen menschlichen Kindern spricht. Jesus handelt nicht eigenmächtig, sondern im Auftrag seines Vaters. Amen, Amen. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn, er sähe den Vater etwas tun. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Nachzulesen im Johannesevangelium 5,19. Neben dieser Situation in diesem Text ist es nur noch einmal beschrieben in Lukas 7,48, dass Jesus direkt einem Menschen die Sünden vergibt. Eine Sündenvergebung. Ja, wollte denn der Gelähmte nicht geheilt werden? Ich kann mir vorstellen, dass einige in der Menge verdutzt dagestanden haben mussten, auf eine äußere Heilung wartend. Aber diese Heilung fing bereits an. Sie fing mit etwas Unscheinbarem an, der Vergebung der Sünden. Aber so unscheinbar ist diese Aktion, diese Heilung, am Ende aber nicht. Denn es ist die Tilgung der Wurzel allen Übels. Es ist das Allerschlimmste, die Trennung von Gott und Mensch. Und gerade hier sind es nicht wir Menschen, die imstande wären, Vergebung der Sünden zuzusprechen, sondern Gott allein. Gott allein, was uns durch den Tod Jesu geschenkt worden ist. Erst im Nachhinein hatte sich Jesus der offensichtlichen Krankheit des Gelähmten zugewandt. Zuerst kam die heilende Vergebung, erst danach die körperliche Heilung. Wie schon im Psalm 103, Vers 3 zu lesen ist, der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten. Dieses herrliche Wort der Sündenvergebung, das bei einigen Umstehenden garantiert ein Fragezeichen in ihre Gesichter zeichnete, war für die Schriftgelehrten und Pharisäer, die diese Worte gehört hatten, garantiert ein Schock. Für sie, wie für alle anderen Juden, war klar, dass wenn jemand eine Krankheit hatte, gelähmt, blind oder verkrüppelt war, dass dieser sich an Gott versündigt hatte und wenn nicht er, dann zumindest seine Eltern. Im Johannesevangelium lesen wir dazu, wie die Jünger zu Jesus fragten, als sie im Vorübergehen einen Menschen, der blind geboren war, fragten: Rabbi, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Wie konnte also Jesus so etwas sagen, dass seine Sünden vergeben sind? Ein Mensch, Jesus, der den Gelähmten die generelle und absolute Vergebung der Sünden zuspricht. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Das kann doch nur Gott alleine. Jesus hatte in Vollmacht geredet, etwas, das nur Gott im Himmel zustand. Hieß das nun, dass Jesus sich auf eine Stufe mit Gott stellte? Wenn das so wäre, was würde das für Sie als Schriftgelehrte und Pharisäer bedeuten? Keine Einnahmen mehr? Weil alle zu Jesus kommen? Kein Ansehen mehr? Keine Besserstellung mehr? Diese Angst vor der Bedeutungslosigkeit führte zu Missgunst, zu Hass und zu Neid gegenüber Jesus, denn die Schriftgelehrten und Pharisäer wussten genau, wen sie hier vor sich hatten. Nachzulesen Johannes 3, Vers 2. Dort spricht Nikodemus zu Jesus: Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Da dachten einige der Schriftgelehrten bei sich, in Matthäus 9,3 sind wir in der Zwischenzeit, der lästert. Jesus wird in den unterschiedlichsten Situationen immer wieder vorgeworfen, Gott zu lästern. Das waren die Priester, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, jüdische Bürger am Kreuz und sogar einer, der mit Jesus gekreuzigt wurde. Die Lästerung bedeutet, Gott zu beschimpfen. Die messianische Würde Jesu nicht anzuerkennen und ihn zu verhöhnen oder die strafende wie helfende Macht Gottes nicht anzuerkennen. Jesus kannte neben dem Glauben der Träger, die auf dem Dach waren und den Gelähmten hinunterbrachten und darauf hofften, dass er den Gelähmten heilt, kannte er ebenso die Gedanken der Schriftgelehrten und Pharisäer. Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Deshalb war es auch böse, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus in ihren Gedanken und schließlich auch in ihren Worten der Lästerung bezichtigten. Es war nämlich kein Konstrukt oder Lehre, die zur Heilung diente, sondern der Glaube an Jesus Christus, den Messias als Person. Der Glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, der zur Heilung führt, zieht sich durch das ganze Neue Testament hindurch. Damit die Menge aber wusste, dass Jesus Christus Vollmacht besaß, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten, dass er aufstehen, sein Bett nehmen und nach Hause gehen soll. Und der stand auf und ging nach Hause. Den Worten folgten also auch Taten. Die Menschen, die das sahen, wurden von diesem Zeugnis seiner Macht tief beeindruckt. Sie gerieten außer sich, es ergriff sie Staunen. Sie fürchteten sich und sie verherrlichten Gott. So etwas Unglaubliches hatten sie noch nie gesehen, doch dass sie sich als verlorene Sünder erkannt und um die Vergebung ihrer Schuld gebeten hätten. Davon lesen wir nichts. Jesus stellte den Schriftgelehrten und den Pharisäern noch eine Frage. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Natürlich ist die Sündenvergebung leichter auszusprechen. Es bedarf auch Gottes Gnade, dass die Vergebung der Sünden auch tatsächlich geschieht. Da die Sünde unmittelbar die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott betrifft und darum nur Gott selbst sie wieder in Ordnung bringen kann. Vergebung ist zudem etwas, was den Menschen verunsichert. Es verunsichert, weil etwas losgelassen werden muss, womit man jemanden festhalten kann. Ein Feindbild. Um ein Feindbild loslassen zu können, zu vergeben und Selbstvergebung zu erhalten, dazu braucht es Erkenntnis. Erkenntnis von Gott. Wie dankbar dürfen wir auch heute sein, dass wir vor Gott durch Jesus Christus keine Sünder mehr sind und uns die Sünden vergeben worden sind. Wie viel leichter fühlt es sich an, wenn du, wenn ich, wenn wir diese große Last, das Feindbild losgelassen haben, indem wir, ich selbst dieser anderen Person haben vergeben können. Gemeinschaft mit Gott zu haben und auf seinen Wegen zu gehen, ist so wunderbar und einzigartig. Die Sündenvergebung ist oft ein Weg, den Gott mit uns geht. Ausgehend von der Gotteserkenntnis dürfen wir ihm vertrauen, dass er uns in diesem Bereich durch seinen Heiligen Geist führt, leitet und ermahnt, dass seine Kraft in uns Veränderung bewirkt. Vergebung ist nicht die sofortige Wiedergutmachung und lediglich als christliche Pflicht zu sehen. Es ist ein Weg der schrittweisen Wiedergutmachung und Heilung unseres Herzens, auf die wir uns mit Gott begeben. Im Bibeltext begegnet uns Gott als liebevoller, tröstender Vater und als Gott, der uns und unser Herz kennt. Sein Wille ist nicht, uns zu verurteilen, sondern uns zu heilen. Dietrich Bonhoeffer sieht in der Sündenvergebung darin, dass sie zu einer anderen Person zugesprochen wird. Dabei nimmt der oder diejenige, welche die Sündenvergebung ausgesprochen hat, die Sünde der anderen Person auf sich und gibt diese wiederum Jesus Christus ab, um nicht an dieser eigenen Last, die aufgenommen wurde, zu zerbrechen. Jesus hat uns unsere Sünden am Kreuz vergeben und uns somit mit allem, was in uns vorgeht, seine bedingungslose Liebe zugesprochen. Aufgrund dessen, dass wir als Christen das vollbrachte Erlösungswerk von Jesus Christus kennen, dürfen wir Gewissheit über die Errettung haben und wissen, dass uns nichts mehr zur Last gelegt wird. So dürfen wir im Vertrauen auf Gott Menschen das Evangelium, die gute, heilsame und heilsbringende Botschaft weitergeben. Dazu braucht es die Liebe zu denjenigen, welche Jesus Christus noch nicht kennen und ihr Leben Jesus hingegeben haben. Die Liebe Gottes ist dieselbe geblieben, damals wie heute, Sünden zu vergeben. Auch wenn wir als Menschen nicht imstande sind, jemand anderem die Lebensschuld abzunehmen, so können wir anderen Menschen dennoch den Weg zu Jesus Christus weisen. Jesus Christus ist es, der uns von Sündern zu den geliebten Kindern und Erben Gottes macht und damit die Trennung zwischen uns und Gott aufhebt. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für alle, die heute an diesem Gottesdienst dabei sind und bitte dich, auch für alle, die diesen Gottesdienst online nachverfolgen, mögen diese Worte der Sündenvergebung, indem ich jemand anderem die Sünden vergebe, auch im eigenen Leben, immer wieder wichtig werden. Es macht mich und wohl auch dich, Herr, traurig, wenn es Menschen gibt, die verbittert sind aufgrund ihrer Unvergebenheit. Schaffe du Raum im Herzen jener, die Bereiche in ihrem Leben haben, in denen sie Vergebung aussprechen sollen und auch Vergebung empfangen dürfen. Danke, dass du, Herr Jesus Christus, uns bereits diese Vergebung der Sünden zugesagt hast und wir diese jeden Tag aufs Neue annehmen dürfen. Wir bitten dich, hilf uns auch dabei, die Botschaft deines Kreuzes in der Tiefe zu verstehen und deine Vergebung auch für uns selbst anzunehmen. Amen.